und ich legte mich etwas auf der Couch. Und ein Wort hat mich wunderbar belebt. Und ich war so froh darüber und Gott dankbar, wisst ihr. Und meine Frau, die hat es gelesen, eine Predigt hat sie gesessen und gelesen. Und auf einmal sagt sie, hör mal, ich möchte dir mal ein Wort hier lesen, was hier in dieser Predigt geschrieben steht. Und das Wort hat mich so mächtig gesegnet und ich bin so gestärkt worden. Ein Wort, ein Satz von ihm genügt. Genügt schon. Und dann ist schon die Freude am Herrn da. Und sie las, wie Bruder Brenham sagt, Biliam sollte das Volk Gottes fluchen, oder er wollte das Volk Gottes fluchen, aber Gott hat es nicht gestattet. Und Bruder Brenham sagt da, sie haben so viel Fehler gemacht, sie haben so viel Sünde gehabt, dass in der Tat Biliam dachte, es bleibt ja für den Volke nichts weiter übrig, wie nur noch ein Fluch. Aber so schnell flucht Gott seine Auserwählte nicht. So steht's geschrieben. So sagt es der Prophet in dieser Predigt. Ach, das war wie eine Salbe in meinem Herzen. Weil vorher steht, sie haben so viel Fehler gemacht, sagt Bruder Brenham, und so viel gesündigt, Gott so verärgert in allem. Und man hätte menschlich gesehen sagen müssen, Schluss, der Fluch ist da. Aber Bruder Brenham sagte, wie könnte Gott fluchen, das, was er erwählt hatte? Es ist unmöglich. Gott hat's nicht getan. Wir Menschen würden es sehr schnell tun, aber es geht nicht. Gott ist wunderbar. Und das hat mein Herz so erquickt. Und ich bin so froh dafür. Und ich dachte, oh Gott, vielleicht gerade dieses Wort brauchte ich. Man denkt so über sich selbst nach, über das eigene Leben, über alles. Und wenn man auf sich schaut, ihr wisst selbst, wenn wir uns auf uns selbst schauen, finden wir doch nichts Gutes, oder? Nichts Gutes. Aber Lob und Dank. In den Augen Gottes sind wir, was wir sind. Wir sind Erwählte, wir sind seine Kinder, wir sind sein auserwähltes Volk. Und das macht uns so froh. Ich möchte vielleicht nur ein Psalmwort lesen vor dem Gebet. Und zwar Psalm 91. Psalm 91, hier heißt es, wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen weilt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Das ist doch wunderbar. Wir haben es schon in den Liedern und oder diese Liederdichter haben es schon zum Ausdruck gebracht, dass sie auf den Herrn vertrauten. Und hier bringt es der Psalmist ebenfalls zum Ausdruck, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Denn er ist, der dich rettet aus des Vogler Schlinge, von der unheilvollen Pest. Mit seinen Fittichen deckt er dich und unter seinen Flügeln bist du geborgen. Schild und Panzer ist seine Treue. Du brauchst ihn nicht zu fürchten vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tag daherfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet, ob tausend dir zur Seite fallen, 10.000 zu deiner Rechten, an dich kommt's nicht heran. Nein, lediglich mit eigenen Augen wirst du schauen und zusehen, wie den Frevlern vergolten wird. Ja, du, o Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Kein Übel wird dir begegnen, kein Unheilschlag deinen Zelte nahen, denn seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein. Über Löwen und Ottern wirst du schreiten, wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. Weil er fest an mir hängt, so will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich stehe ihm bei in der Not, will frei ihn machen und geehrt. Mit langem Leben will ich ihn sättigen und lasse ihn schauen, mein Heil. Lob und Dank, lasst uns aufstehen und beten. Meines Herzens, auch für diese Gnadenstunde, ich danke dir, oh Gott, dass wir wieder hier weilen dürfen, um deinen heiligen Namen zu erheben. Herr, wir haben nichts als Zorn verdient, aber wir dürfen bei dir in Gnaden sein. Halleluja. Preis sei dir und Dank sei dir, Herr. Du wirst uns auch heute Abend weiter segnen, oh Gott. Du wirst weiter zu uns reden durch dein Wort, Herr. Herr, wir wissen, deine Hilfe ist uns nah, Herr. Halleluja. Du bist unsere Hilfe, du bist unsere Kraft. Du bist uns alles in allem geworden. Darum preisen wir dich, Herr. Wir schauen auf zu dir, Herr. Zu wem sollten wir aufschauen? Preis sei deinem wunderbaren Namen. Segne uns alle. Ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Sei dem Herrn, wir haben herrliche Gedanken gehört aus dem Worte Gottes und auch aus dem zweitletzten Lied, da fiel mir auf, es heißt, willst du da nicht gläubig deinen Blick erheben? O, vertraue Jesus, Jesus nur allein. Den Blick nur erheben nützt noch keinem. Man muss ihn gläubig erheben, man muss ihn im Vertrauen erheben und das Vertrauen und den Glauben wird Gott belohnen und wird sein Wort einlösen und schenken, was er verheißen hat. Dann haben wir Psalm 91 gehört und mitgelesen, ein herrliches Wort. Und dann Johannes 6 war es wohl, oder 5 von 36, dass niemand Zeugnis von sich selber ablegt, sondern immer von dem es abgelegt werden soll. Und einmal haben die Pharisäer in Johannes 8, Vers 13, haben sie gesagt, hier steht, da sagten die Pharisäer zu ihm, du legst Zeugnis über dich selbst ab. Dein Zeugnis ist ungültig. Jesus gab ihnen zur Antwort, auch wenn ich über mich selbst Zeugnis ablegte, so ist mein Zeugnis doch gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Hier ist das ganz große Problem. Wenn Menschen nicht wissen, worum es geht und woher die Dinge kommen, wohin sie führen, zu welchem Zweck sie gegeben worden sind, dann werden sie an allem etwas auszusetzen haben und selber nicht in den Besitz dessen gelangen, was Gott verheißen hat. Mir selbst lag eigentlich heute keine Predigt auf dem Herzen und wir haben ganz ernste Angelegenheiten, die wir Gott bringen müssen, Gott bringen wollen und das auch im völligen Glauben. Einiges hat mich bewegt, als ich zum Beispiel hörte, dass Schwester Gröger heimgegangen ist und die Umstände erfahren habe, wie und was, ging es mir doch sehr zu Herzen. Und wir wissen nicht, wann meine, deine oder unsere Stunde schlagen kann. Und die Frage ist immer, wie wir zu Gott, wie wir zueinander stehen, ob wirklich alles getan worden ist, was wir tun können, um vor Gott zu bestehen. Wir wissen, der Herr Jesus, der ja die Versöhnung in Person war, er hatte einen neben sich, der sich nicht versöhnen ließ. Er hatte den anderen neben sich, der sich versöhnen ließ, und er rief, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wir sind Menschen, die nicht beurteilen können und auch nicht das letzte Wort haben, aber wir sollten, soweit es an uns liegt, wirklich alles tun, um vor Gott zu bestehen, weil wir die Stunde unseres Heimrufens eben nicht kennen. Und die Worte, die wir hier alles so gehört haben, sie spornen uns an, zum Herrn im Glauben zu kommen. Und ich bin ganz ehrlich, Gott hat mir geholfen. Ich bin darüber froh. Und dennoch bin ich betrübt über die Gesamtsituation. Und ich habe heute das Buch Esther in der Bibel gelesen, so flüchtig gelesen. Es ist vielleicht das einzige Buch, das keine Weissagung auf den Messias enthält. Das einzige Buch, in dem niemals steht, so spricht der Herr. Das einzige Buch, wo man sich fragen könnte, warum ist es überhaupt in der Bibel? Da ist von Mardochai die Rede, von Haman die Rede, von Esther die Rede. Und so einige Dinge sind da eben aufgeführt. Aber wisst ihr, dass das ein Buch ist, das uns vor Augen führt, dass Gott die Dinge, die gegen seinen Willen sind, vereitelt und dass er endgültig zustande bringt, was er sich vorgenommen hat. Und ihr wisst, wenn man die Dinge liest, ich habe es ja heute, es ist so ein bisschen frisch noch, obwohl mein Gedächtnis ja sehr schlecht ist, aber ich habe es nur einmal gelesen. Ganz kurz zusammengefasst, Esther wird die Frau des Königs. Und was geschieht dann? Dann findet sich ein Mann, der die Wut bekommt auf die Juden. Er will sie umbringen, um jeden Preis. Weshalb? Weiß doch niemand. Aber er hat eine Wut, die er irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Und ihr wisst ja was, er hatte sofort die Wut auf den Mardochai, weil er erfahren hatte, dass dieser Mardochai ein Jude ist. Und das hat ihm nicht gepasst. Und er wollte sofort mit ihm abrechnen und hat einen 50 Ellen Meter Pfahl aufrichten lassen und hat nach der ersten Gelegenheit gesucht, diesen Mann dort an diesen Pfahl zu hängen. Ich lese nur einiges aus diesem Wort hier, von diesem Haman. Das ist eine komische Gestalt. Aber es ist ja in der Bibel und wir müssen unsere Lektion daraus lernen. Es heißt hier in Kapitel 2, Vers 10, Esther teilte aber niemandem etwas von ihrer jüdischen Herkunft und von ihren Familienverhältnissen mit, weil Mardochai ihr verboten hatte, etwas davon zu verraten. Es war also eine böse Sache dort im Reich der Perser, das nun, dem heutigen Iran zum Beispiel, das nun zu verraten. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 2 kommt dann der Mardochai und berichtet durch die Esther, dass ein Anschlag gegen ihn von Zweien geplant ist und diese beiden werden gepackt und sie werden getötet. Anstatt dass der Mardochai, der diese Offenbarung weitergeleitet hatte, geehrt worden wäre, wisst ihr, was da geschrieben steht? In Kapitel 3, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus den Agiten Haman, den Sohn und so weiter, zu den höchsten Ehren und Würden und wies ihm seinen Stuhl über allen Fürsten in seiner Umgebung an. Der hat überhaupt nichts getan, um geehrt zu werden. Absolut gar nichts. Sondern dieser Mardochai, Wer ist dahinter gekommen, dass eine Verschwörung gegen den König bestand? Und jetzt hört man und sieht nichts von dem Mardochai. Jetzt wird ein Mann geehrt, der mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Und der dann den Pfahl aufrichtet, um die Juden oder den Juden, dem da die Sache geoffenbart worden ist, der sollte nun an den Pfahl gebracht werden. Und es heißt hier in Kapitel 3, ich sage das aus einem ganz bestimmten Grunde, und es heißt hier in Kapitel 3, im letzten Teil von Vers 6, so fasste er den Plan, alle Juden im ganzen Reiche des Ahasverus lebten, zugleich mit Mardochai auszurotten. Hier begegnen wir sogar der Zahl 13. Man wundert sich manchmal, warum die Zahl 13 immer so gefürchtet ist. Ihr wisst, die Zahl 13 steht hier vielleicht 3-4 Mal hintereinander geschrieben. Das war der 13. Tag, an dem die gesamte Schlachtung des jüdischen Volkes vollzogen werden sollte. Und gerade, wisst ihr, was geschehen ist? Wisst ihr, was geschehen ist? Gerade diesen Tag, den dieser Haman bestimmt hatte, an dem alle Juden ermordet worden werden sollten, gerade an dem Tage sind ihre Feinde ermordet worden. Habt ihr es alle gelesen? Gott hat die Sache gewandt. Gott hat den Plan vereitelt. Und als unser Bruder las, Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Der wacht doch nicht über dem Wort des Haman, um das zu erfüllen. Der wacht über seinem eigenen Wort, um es zu erfüllen. Der Haman, der kommt und geht und dann hängt er am Pfahl. Aber Gott wacht über seinem Wort und über seinem Volke, um es zu erfüllen. Und wir können nicht auf Einzelheiten eingehen hier, aber es heißt hier, da wurden die königlichen Staatsschreiber am 13. Tage des ersten Monats berufen. Ich sag ja, diese Zahl 13, können Sie nachlesen, sind ja nur 10 kurze Kapitel. Und dann gehen wir hier weiter und es heißt hier, im letzten Vers von Kapitel 3, der König und Haman aber setzten sich hin, um zu zechen, während die Stadt Susa in Bestürzung war. Ihr wisst, er hat ja die besten Pferde und die Eilboten in alle Lande ausgesandt und gesagt, an dem 13. Tage des Monats so und so werden alle Juden im ganzen Lande, in den 27 Gauen, werden sie alle dem Erdboden gleichgemacht, das heißt vernichtet. Und mit den schnellsten Pferden, mit den Eilboten in alle Lande versandt. Und ihr wisst dann, als er diese Botschaft überall eintreffen ließ, dann haben diese beiden sich hingesetzt und haben gezecht. Und das Volk Gottes war in Bestürzung, in Not, in Elend, in einem ganz tiefen Leid. Und die haben einen hinter die Binde gegossen und waren gute Dinge. Jetzt aber kommt die Sache. Gott hat über seinem Volke gewacht und er hat ihrer gedacht. Hier in Kapitel 4, da hat Esther die Initiative ergriffen und sagt, hier steht von Vers 16, gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und zwar 3 Tage bei Tag und bei Nacht ohne Essen und zu trinken. Auch ich will mit meinen Dienerinnen ebenso fasten und mich alsdann zum König begeben, wenn es auch gegen das Gesetz ist. Muss ich dann sterben? Nun, so sterbe ich. Da ging Mardochai weg und tat ganz so, wie Esther ihm angegeben hatte. Ihr wisst, das war gar nicht möglich, so einfach vor den König zu treten. Sie mussten in den Vorhof kommen und da warten, bis sie aufgefordert werden, bis der König sein goldenes Zepter erhoben hat und es ihnen gegenüber ausgestreckt. Dann durften sie sich nahen. Und hier, sie sagt, ich gehe hinein, ob ich sterbe oder ob ich nicht sterbe, ob ich umkomme oder nicht umkomme. Hier geht's um mein Volk und ich bin bereit, mein Leben für mein Volk zu lassen. Sie ist in den Riss getreten. Wir haben gerade die Predigt Bruder Brennims gelesen, in den Riss treten. Und wir mögen sie lesen und dann legen wir sie hin und fragen uns, weshalb haben wir sie überhaupt gelesen? Haben wir begriffen, dass auch wir in den Riss treten müssen? Und kommen wir um, aber wir müssen in den Riss treten. Und ihr seht hier, es geht dann weiter. In dem 5. Kapitel werden die Dinge ein wenig hin und her geordnet. Und dann kommen wir gleich zu dem, das Interessanteste ist hier das sechste Kapitel. Das ist das Interessanteste. Von Vers 5. Hier steht, als nun die Leibdiener dem König sagten, Haman sei es, der im Vorhof stehe, befahl der König, er solle eintreten. Als nun Haman eingetreten war, fragte ihn der König, was kann man einem Manne tun, den der König auszuzeichnen wünscht? Da dachte Haman bei sich, wen anders sollte der König eher auszuzeichnen wünschen als mich? Dieser Haman, der hat überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Der dachte, ich bin jetzt im Vorhof. Und nun fragt der König, was sollen wir mit einem Manne tun, der auszuzeichnen wäre für eine besondere Tat? Und es ging ja darum, dass dieser Mardochai ja nun die Offenbarung bekommen hatte und den König warnen konnte und diese beiden Männer sind getötet worden und der König blieb am Leben. Jetzt geht's hier um die Auszeichnung und der Haman, der denkt, ach du liebe Zeit, der findet sowieso keinen anderen, der ausgezeichnet werden könnte. Also ich bin der in Frage kommt, mache ich den besten Vorschlag, den es gibt, denn die Auszeichnung wird dann über mich ergehen. Ist das nicht menschliches Denken? Und was geschah? Hier steht geschrieben, er antwortete also dem König, wenn der König jemanden auszuzeichnen wünscht, so bringe man ein königliches Gewand herbei, das der König selbst bereits getragen hat und ein Pferd, auf dem der König selbst schon geritten hat und auf dessen Kopfe die Königskrone angebracht ist. Man übergebe dann das Gewand und das Pferd einem der vornehmsten Fürsten des Königs, damit dieser den Mann, den der König auszuzeichnen wünscht, damit bekleide und ihn auf dem Pferde über den Hauptplatz der Stadt reiten lasse und damit vor ihm her ausrufe, oder dabei vor ihm her ausrufe, so tue man dem Manne, den der König auszuzeichnen wünscht. Herrlicher Vorschlag. Er dachte, das alles wird jetzt mit ihm gemacht werden. Jetzt kommt das hohe Ross, auf das er sich setzen kann. Der Marktplatz ist ja schon da. Und dann wird er losreiten. Alles Volk wird guten Tag sagen, werden sich alle vor ihm beugen. Und dann geht die Sache schon in Ordnung. Und wisst ihr, was geschah? Wir lesen von Vers 10. Da sagte der König zu Haman, nimm sofort ein solches Gewand und das Pferd, so wie du gesagt hast, und mache es so mit dem Juden Mardochai, der im Tor des Königs sitzt. Unterlass nichts von allem, was du vorgeschlagen hast. Damit hat er nicht gerechnet. Er wollte ja die Juden umbringen. Er hatte ja eine sagenhafte Wut auf sie. Er hat nie damit gerechnet, dass jetzt hier irgend dieser Mann, der doch sein Erzfeind zu sein schien, dass er nun gekrönt werden sollte oder geehrt werden sollte. Lass nichts von allem aus, was du vorgeschlagen hast. Da holte Haman das erforderliche Kleid. Könnt ihr euch das vorstellen? Was das für eine Sache für ihn war, den er ermorden wollte, für den muss er jetzt das königliche Kleid holen, muss das Pferd holen, auf dem er reiten wollte. Und muss hier die ganze Geschichte vor dem Könige vollziehen. Und es heißt, da holte Haman das erforderliche Kleid und das Pferd, bekleidete Mardochai, ließ ihn dann auf dem Hauptplatz der Stadt umherreiten und rief vor ihm her aus. Ja, das war eine Sache. So tut man dem Manne, den der König auszuzeichnen wünscht. Jetzt musste er eigentlich die Posaune vor einem anderen blasen, vor dem er sie nie hätte posaunen wolle. Hier ist eigentlich eine Sache, wer die ganze Geschichte bis zu Ende liest. Hier zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 6 steht, Esther erwiderte, der Widersacher und Feind ist der Bösewicht Hamanda. Die hat sogar zum Mahl eingeladen und hat gesagt, du sollst den Haman laden und dann geht die Sache schon in Ordnung. Und so war es auch. Sie hat geladen, er kam, dachte, er werde geehrt werden. Und hier ist die Sache ins Gegenteil umgeschlagen. Das, was er einem anderen tun wollte, das ist dann selber mit ihm tatsächlich geschehen. Ich frage mich, ob Gott sich geändert hat, und darauf sagen wir alle nein. Und wir müssen wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, was wir mit jemand anderem tun, damit es nicht mit uns, mit mir, mit dir geschehe. Und ich bin ehrlich, ich habe dem Herrn im Gebet gesagt, mein Gott, mir ist nicht dadurch geholfen, wenn ich die Fehler oder das, was andere nicht richtig tun, weiß. Mir ist doch nur geholfen, wenn ich erkenne und wenn ich weiß, wo ich nicht da bin, wo ich sein kann. Wenn ich mit meinem Kopf nicke, wenn ein Wort jemand anders trifft, dann ist für mich nicht gepredigt worden. Ich muss wirklich von Herzen dem Worte zustimmen, das gepredigt wird, wenn es mich angesprochen hat. Wenn es nur andere anspricht, dann sitzen wir oder ich vergebens unter dem Schall des Wortes. Jetzt heißt es hier im 17. Vers von Kapitel 8, ich bin gleich zu Ende, da heißt es, auch in allen Provinzen und jeder Stadt, überall, wohin die Verfügung und der Erlass des Königs gelange, war bei den Juden Freude und Jubel, Festmahl und Feiertag, und viele von der heidnischen Bevölkerung des Landes traten dem Judentum bei, weil Furcht vor den Juden über sie gekommen war. Als Gott das Geschick der Juden wandte, haben sich die Heiden schlagartig bekehrt und sind zum Judentum übergetreten, weil sie gesehen haben, dass Gott das böse Vorhaben des Mörders vereitelt und dass er über sein Wort und über seinem Volk wachte, ihr Geschick gewandt hat und ihre Feinde in ihre Hände gegeben hat. Und es heißt hier, es war überall in der jüdischen, war bei den Juden Freude und Jubel, Festmahl und Feiertag und viele, ja. Also bei den Juden war Freude und Jubel, Festtag und Feiertag und viele der heidnischen Bevölkerung des Landes traten dem Judentum bei. Wenn Gott mein und dein Geschick wendet, wenn er uns seine Gnade erweisen kann, wenn wir wirklich so zu ihm kommen, dass er uns helfen kann, werden es sicher noch einige sehen. Und die Furcht Gottes wird über sie kommen. Und wir werden ohne Anstrengung sehen, dass die Hand des Herrn und der Geist Gottes über die Leute kommt und dass er sie selbst zur Buße und auch zur Erneuerung führen wird. Mir ist die ganze Geschichte sehr groß geworden. Und wenn wir heute hier zum Gebet zusammen sind, dann sollten wir Gott von ganzem Herzen bitten. Wir sollten uns im Gebet nicht zerstreuen, dass ein jeder nun dies und jenes betet. Das können wir zu Hause. Hier sollten wir ein Gebetsanliegen in den Raum stellen, das von besonderer Bedeutung ist, und sollten uns auf dieses Gebetsanliegen konzentrieren und es Gott hinlegen, um zu sehen, ob er uns erhört und ob er antwortet. Ich habe hier von dieser Geschichte gelernt, dass Gott zu seinem Volke steht und in der dunkelsten Stunde und in der Prüfung, in der sie selber nicht aus noch eingewusst hätten, hat Gott ihnen aus Gnade in letzter Minute einen Weg bereitet. Denn schon war doch überall bekannt gemacht worden durch Eilboten, so heißt es wörtlich, die auf Rossen dahin geritten sind in 127 Gaue. Und der Tag war festgelegt, der Monat auch, wo das Ende des jüdischen Volkes sein sollte. Und ihr wisst, wenn der Feind könnte, er würde dem Volke Gottes ein schieres Ende bereiten. Und es gäbe kein Entfliehen mehr. Aber Gott lässt das nicht zu. Wir sind nicht dazu wiedergeboren, um vom Feinde verdorben zu werden. Wir sind dazu wiedergeboren worden, um für Gott zu leben, um Gnade bei ihm zu finden und im Glauben vorwärts zu gehen, so dass er uns segnen, ja, dass er uns wirklich helfen, dass er uns beistehen kann. Ich meine, Gott hat wirklich genügend Dinge getan und mögen die Prüfungen bis zum Letzten gehen. Das, was Gott getan hat, das bleibt getan für alle Ewigkeiten. Das kann uns kein Mensch nehmen. Das ist unmöglich. Und in diesem felsenfesten Glauben wollen wir tatsächlich vorwärts gehen, nicht auf das Sichtbare schauen, sonst stünde ich vielleicht gar nicht hier. Aber in meinem Herzen ist ein Lobgesang. In meinem Herzen ist Anbetung. Ich könnte doch jammern und klagen, und ich habe es auch getan. Aber ihr wisst, seitdem Gott mir wieder gnädig war und mir sein Angesicht zugewandt hat, kann ich nicht anders, als ihn im Glauben zu ehren. Und ich muss hoffen, da wo nichts mehr zu hoffen ist, und muss glauben, wo nichts mehr zu glauben ist, dass Gott imstande ist aus dem Nichts. Und unser Bruder liest ja Hebräer 10. Und wenn man Hebräer 11 liest, da ist vielleicht mindestens 24 Mal das Wort Glaube erwähnt worden. Durch Glauben haben. Und da heißt es nicht meinetwegen durch Offenbarung oder durch dies oder jenes, sondern durch Glauben haben diese Männer Königreiche bezwungen. Die Toten sind erweckt worden. Es war Glaube. Sie haben nicht auf irgendeine Bewegung des Windes oder sonst was gewartet. Sie haben Gott in der Stunde der Prüfung geglaubt. Und in diesem Glauben stand Gott ihnen bei. Und diesen Glauben hat Gott geehrt und hat ihnen geholfen, wo niemand mehr hätte helfen können. Sagt mir, wer hätte in der Zeit diesen armen Juden helfen können? Gab es irgendeinen Menschen? Gott hat eingegriffen und hat die Esther schon im Voraus dort in den Königspalast geschickt, damit die ganze Sache auf höchster Ebene bekannt wird und von dort aus befohlen und geregelt werden kann. Ich glaube, dass Gott unser König ist und dass seine Sache auf höchster Ebene ausgetragen wird. Es ist die Sache des größten und großen Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Er wird nicht anders können, als zu seinem Worte zu stehen, darüber zu wachen und es zu erfüllen und auch zu seinem Volke, das ja nun einfach gesegnet ist. Nicht um des Verdienstes willen, sondern aus Gnaden, aufgrund der Erwählung, die Gott getroffen hat vor Grundlegung der Welt. Mir kam der Gedanke schon, während das Einleitungswort von Bruder Russ gelesen wurde, dass die Cherube sich das Angesicht bedeckt haben, wenn sie in die Gegenwart Gottes kamen. Was soll mit dir, was soll mit mir sein? Wo sollen wir uns überhaupt sehen und hören lassen? Vor dem heiligen Gott. Wo? Aber wenn wir dann unter das Kreuz kommen und sehen, dass er uns mit sich selber versöhnt hat, dann können wir nicht anders als glauben, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Der Unglaube in das vollbrachte Erlösungswerk ist das Einzige, was uns das Genick brechen kann. Denn Unglaube in das, was Gott getan hat, wird wohl nicht verziehen werden können. Und das ist die Sünde, von der Bruder Brenham immer wieder gesprochen hat. Er sagt, der Ursprung, der Urbegriff der Sünde ist der Unglaube, aus dem tatsächlich alles andere hervorströmt. Lasst uns glauben mit der letzten Phase unseres Herzens, da wo nichts mehr zu glauben ist, wie es scheint, oder zu hoffen, wo nichts mehr zu hoffen scheint. Aber unser Gott, er ist unsere Hoffnung, er ist eine lebendige Hoffnung. Und weil er lebt, haben auch wir lebendigen Glauben durch ihn empfangen. Und wir sind überzeugt, er wird sein Werk vollenden. Wir wollen heute Abend uns darauf konzentrieren, ihm sein Werk, seine Sache, unsere Brüder und Schwestern wirklich mit aufrichtigem Herzen hinlegen. Und ich gebe nicht einen einzigen Preis, ich gebe nicht einen einzigen auf. Ich glaube, dass Gott mir, dir und allen anderen helfen kann. Und wenn wir alle aufhören werden zu reden, dann wird Gott anfangen zu wirken und wird seinen Weg mit uns haben. Man kann tatsächlich in jeder Lage und Situation, ich kann meinen Standpunkt darlegen, jemand anders seinen, und jeder kann aus seiner Sicht für sich selbst Recht haben. Ob das Recht ist, weiß Gott allein. Aber eins ist gewiss, wenn Gott zu seinem Recht kommt, dann sieht alles mit dir und mit mir und mit allen Brüdern und mit allen Schwestern wirklich ganz anders aus. Und das ist unser Verlangen, unsere Sehnsucht, dass Gott zu seinem Recht kommen könnte. Und wo wird er zu seinem Recht kommen? Da, wo ihm geglaubt, wo ihm vertraut wird. Ich möchte darum bitten, wenn wir beten, lass es kurz und bündig sein. Lass den Nächsten beten. Zu Hause können wir uns in Gebeten verlieren, stundenlang, spielt keine Rolle. Aber hier wollen wir zielbewusst die Sache Gottes vor den Gnadenthron bringen, so dass er sich unser aufs Neue erbarmen und segnen kann und allen helfen. Und all derer, die in Not sind, ganz gleich, wer es ist. Ich bitte euch wirklich, Brüder und Schwestern, und möchte es auch zum Ausdruck bringen. Die Bibel sagt in 2. Petrus Kapitel 1, von all diesen Tugenden, es heißt dort, in der Bruderliebe bringet dar die allgemeine Liebe. Nicht nur für Brüder, die um mich oder um dich sind. Das ist eine einfache Sache. Sondern wirklich für alle Heiligen. Und wenn sie anders geartet sind wie wir, spielt gar keine Rolle. Dass wir in unserem Herzen nichts aufkommen lassen, sondern in der Liebe Gottes zur Vollkommenheit gelangen. Einen anderen Weg zur Vollkommenheit gibt es sowieso nicht, als in der göttlichen Liebe, die selbst das Band der Vollkommenheit ist. Und diese Liebe soll nicht nur in Worten, sie soll in der Tat und in der Wahrheit wirklich offenbar werden. Wir wollen all unsere Brüder, die wir lieben, die wir schätzen, die wir im Himmel sehen möchten, wir wollen sie alle vor den Gnadenthron Gottes bringen und überhaupt die ganze Sache Gottes dem Herrn neu hinlegen, aber im Glauben und im Vertrauen, kurz und bündig. Und dann wird Gott segnen, er wird helfen und mit uns sein. Amen.
Lasst uns aufstehen und zum Gebet. Danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, o Gott, auch für diese Gnadenstunde, treuer Jesus. Herr, wir danken dir für jedes Wort, das vorgelesen worden ist, Herr. Wir danken dir für jeden Gedanken, der uns groß geworden ist aus deinem Worte. Herr, wir danken dir auch für jedes Lied, das wir singen durften, zu deines Namens Ehre, o Gott. Herr, dir alleine sei die Ehre und die Anbetung. Wir gedenken alles das, was du an uns getan hast, Herr. Aber wir kommen, Herr, gemeinsam mit der Bitte, Herr, die uns auf dem Herzen liegt, o Herr. Herr, wir wollen nichts tun, wir können nichts tun, o Gott. Aber wo vor unseren Augen nichts mehr möglich ist, o Herr, da kannst du etwas tun, o Herr. Denn wir sehen, Herr, du kannst Fluch in Segen verwandeln. Du kannst Tote, Herr, lebendig machen. Ja, du kannst alles umgestalten. Das ganze Geschick und deines Volkes. Herr, du weißt um alles, oh Gott. Du kannst alles umgestalten. wenn wir, Herr, nicht sehen, wenn wir alles für unmöglich erklären, Herr, aber bei dir sind alle Dinge möglich, oh Gott. Herr, ich glaube von ganzem Herzen, dass du noch zu deinem Worte stehst und dass du über dein Wort Wache hältst, oh Gott. Und nicht nur über dein Wort, sondern über dein Volk auch, oh Herr. Dank sei dir, Herr, dass ich dir alles hinlegen darf im Glauben, Herr. Herr, ich lege dir auch unsere Familien alle hin, oh Gott. Unsere Heime, oh Gott. Unsere Kinder, oh Gott. Alle, oh Gott, mein Heiland. Ich weiß, Herr, du hast einen Weg, oh Gott. Dank sei dir dafür, Herr, für dein wunderbares Wirken, Herr. Ich bete dich an und preise deine Gnade. Halleluja, Herr. Du wirst nicht vorübergehen. Nein, Herr. Du wirst schenken über Bitten und Verstehen. Halleluja. Sei gelobt, sei gepriesen, Herr, für deine wunderbaren Worte auch heute Abend. Preis sei dir. Halleluja. Oh Gott, mein Gott, wir wissen nicht, wie schnell es einen und den anderen treffen kann. Herr, aber du wollest heilen. Du wollest ihn begegnen auch dort, oh Gott. Du wollest mit ihm sein, oh Herr. Oh Herr, wir wissen nicht, warum die Dinge sind, Herr. Aber wir wollen alles dir überlassen, oh Gott. Oh Herr, segne ihn, Herr. Und heile ihn, ist mein inniges Gebet. In den kostbaren Namen Jesus. Treuer Gott, wenn wir jetzt auseinandergehen, sei du mit uns, oh Herr. Auch an unseren Arbeitsplätzen oder wo wir uns hinbegeben, Herr. Segne uns alle, Herr. Ist mein inniges Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen.